Lauschangriff, Lauschangriff. 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 Ja, das ist der Lauschangriff.
Die Nummer 6 des Lauschangriff FC. Wer ist denn eigentlich dein Lieblingssechser, Jan Platte?
Hallo, mein lieber Schmizo, meinst du die Sechs auf dem Rücken oder jemand, der eben diese Position bekleidet
hat?
Ja,
ich würde dir jetzt, ich denke eher an die Position. Wir müssen ja jetzt immer so ein bisschen, das kam mir jetzt echt sehr spontan, nachdem wir letztes Mal Beckenbauer gehuldigt haben, zu Recht mit der Fünf. Wer ist der Sechser? Du darfst es dir aussuchen, ob du den Sechser spielerisch oder den auf dem Rücken nimmst.
Claude Makelele in seiner Prime.
Oh. Okay.
Wobei, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Positionsdefinitionsgeschichte. Der zentral tief spielende Edgar Davids, auch ganz weit vorne, wenn er denn manchmal auf dieser Sechs rumgelaufen ist, wobei der auch ein Stück weiter vorne war. Das sind so zwei, die mir sofort in den Kopf kommen. Bei dir?
Ich glaube, von der Eleganz her, Andrea Pirlo. Einer der wenigen italienischen Fußballer. Ihr wisst es, glaube ich, alle, die hier zuhören, dass ich es mit dem italienischen Fußball gar nicht so habe. Aber den fand ich schon immer raketenlässig. Also auch nicht dieses italienische Meckerige und Schauspielerei, sondern der Typ hat die Leute einfach fußballerisch und mit seinem Gehirn platt gemacht. Das habe ich sehr gemocht. Bei mir, das ist jetzt wahrscheinlich ich hatte immer ein großes Faible für Esteban Cambiasso, den Argentinier in ganz jungen Jahren, wer sich noch an den erinnert. Aber jetzt, bei mir sind es eigentlich zwei, die man ja gar nicht so richtig als Sechser zählen darf, aber so wie sich der Fußball verändert hat, darf man sie da, glaube ich, hinstellen. Der eine ist Steven Gerrard, ja, ich weiß, nie nomineller Sechser, bei mir hat er beim Fußballmanager aber immer da gespielt und ich war relativ offensiv unterwegs mit einem Innenverteidiger und Steven Gerrard als Sechser sonst ist es wahrscheinlich Toni Kroos. Als Zehner angefangen, irgendwann Achter gewesen, aber den kann man doch auch fast als Sechser einsortieren. Oder
nein,
ist das nicht legitim?
Nicht. Die Achter auf dem Rücken.
Ja, ich hab's mir schon gedacht.
Die Acht
ja,
auf dem Platz.
Ja, sein Sechser war natürlich Casemiro. Hast du ja irgendwo recht. Ja.
Busquets in seiner Prime, die auch 10 Jahre gedauert hat.
Ja.
Also ja, du, wenn wir beide ein bisschen drüber nachdenken, fallen uns, glaube ich, noch viele andere ein. Aber ja, ein paar schöne Namen dabei.
Ja. Womit fangen wir denn an? Es würde sich ja fast Bayern gegen Bayer anbieten, Jan. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, wie hast du da die Sechser gesehen? Wobei ich das natürlich so ein bisschen einschränken muss, Schmizo, wenn ich dich mit so einer Frage überrumpel, weil ich allen anderen erstmal sagen muss, dass du parallel gearbeitet hast
zu diesem
Bundesliga-Spitzenspiel. Du warst in der Premier League unterwegs mit Liverpool, richtig?
Und den Wolves? Es war sehr skurril. Ich kann euch da mal mit reinnehmen. Normal mache ich ja bei Sky einfach immer samstags die Konferenz. Ich habe, glaube ich, es sind fast 3 Jahre kein Einzelspiel mehr gemacht, aus Reisegründen und weil ich einfach ja immer am Sonntag ja schon nach Köln muss und dann, ich liebe auch einfach die Konferenz, das hat sich alles irgendwie so eingespielt und ich hatte einfach nicht richtig in den Dienstplan geguckt und man hatte mich nicht vorgewarnt, dass ich auf einem Einzelspiel sitze und da ich am Freitag auch mal wieder einen großen Umzugstag gemacht habe und es da erst gecheckt habe durch Götzi, vielen Dank mein Lieber, weil ich meinte, ey, gehen wir nach der Konferenz noch was essen und er meinte, ey, du bist gar nicht in der Konferenz, weil er wurde da spontan reinversetzt in die Konferenz, weil irgendwer anders, ich weiß gar nicht, was da getauscht werden musste, aber es kam am Freitag ein neuer Dienstplan, ich sehe, ach Götze ist in der Konferenz, ja geil, dann melde ich mich bei ihm und dann sagt er, ja ey, ich bin da, aber du bist doch gar nicht da. Ja, da haben wir alle miteinander irgendwie ein bisschen gepennt, danke.
Wo wärst du gewesen laut Dienstplan?
In Freiburg, also ich hatte mir einfach notiert, Freiburg, St. Pauli, also ihr müsst euch vorstellen, das ist ein riesen Excel-Sheet und da steht dann der Konferenzkommentator direkt unter dem Einzelspiel. Also es ist einfach nur eine Zeile Unterschied. Und wenn du da seit 3 Jahren nicht mehr richtig drauf geguckt hast, dann guckst du da halt auch nicht, ob ich jetzt genau in der Zeile wie immer stehe oder vielleicht eine drüber. Und dankenswerterweise ist der Kollege Marcel Meinert dann nach Freiburg gefahren, hat das Spiel für mich übernommen und hat mir sozusagen, ich glaube zumindest, der saß auf dem, gehe ich jetzt mal fest von aus, der hat mir dann sozusagen Wolverhampton gegen Liverpool überlassen. Und dann war ich einer von 5 Menschen, schätze ich, in Deutschland, der live, ich glaube im Real Life haben sich schon noch ein paar angeguckt, aber ich war wahrscheinlich einer von 5 Menschen in Deutschland, der sich im Sky-Programm gegen Bayern Bayer entschieden hat und für die Wolves gegen die Reds. So, lange Vorrede jetzt, ne?
Dass Marcel Meinert dich ersetzt hat, wundert mich nicht. Der war kurz Kollege von mir und ich von ihm während Wimbledon im Juli dieses Jahres und es war großartig, mit ihm zusammenzuarbeiten. Jemand, der kein Geheimnis gemacht hat aus seinen Tennis-Fachkenntnissen, sondern sie freimütig geteilt hat mit jedem, der gefragt hat. Großartig, wenn wir haben das erste Mal zusammengearbeitet. Ja, und dann warst du wirklich einer der wenigen, die nicht geguckt haben. Ich muss dir ehrlich sagen, mein ganzer Samstag war darauf ausgelegt. Ich bin morgens um 7.10 Uhr oder so aus Dortmund nach München gefahren am Samstagmorgen, um dann auch ja pünktlich irgendwie da zu sein. Und es war ein Spitzenspiel, Schmizo, und ich fange an mit meinen Eindrücken, weil ich es eben ganz gesehen habe, würde ich sagen, dass anders daherkam, als ich es gedacht habe, weil wir beide ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder das Thema hatten, wie verlässlich ist das, was da gespielt wird beim FC Bayern mit viel Sturm, mit viel Drang, mit wahnsinnig viel offensiven Verteidigen und wie funktioniert das gegen eine Mannschaft, die dann auf dich zukommt mit einem Boniface, mit einem Wirtz, mit einem Frimpong, mit Grimaldo, der gerne irgendwie auch nach vorne läuft, wenn es denn Räume dafür gibt, aber es war erstaunlich gut, wie die Bayern das gegen ein absolutes Top-Team verteidigt haben. Und die Gewinner, ich würde sogar sagen, auf beiden Seiten, Schmizo, haben vor allen Dingen in der Defensive gespielt. Also was Dayot Upamecano und Min Jae gemacht haben, hat mich am Ende glauben lassen, dass Vincent Kompany das größte Glück für die beiden ist, weil er jetzt genau diese Spielweise dem FC Bayern auferlegt und beim FC Bayern sehen möchte, die diesem Typ Innenverteidiger am meisten zugutekommt. Bei all dem Risiko, was sie eingehen, bei all dem hohen Verteidigen, weit weg vom eigenen Strafraum, ist es einfach herausragend gut gewesen. Gemeinsam natürlich mit den Kollegen, die da vorne auch sehr, sehr verlässlich und konzentriert gegen den Ball gearbeitet haben. Aber also es war beeindruckend, was die Bayern für ein Spitzenspiel hingelegt haben, denn sie haben aus diesem Spiel ein Spitzenspiel gemacht. Und Leverkusen, du, hat sich, weiß nicht, wie dein Eindruck dann war, letztendlich sehr darauf konzentriert, das Ganze irgendwie verteidigt zu bekommen. Das haben sie gut gemacht. Aber drei Torschüsse in einem Spiel von Bayern 04 Leverkusen, wann haben wir das letzte Mal gesehen? Ich musste ans Europa-League-Finale denken und da war es Atalanta Bergamo von Gasperini, ein Team, das auch ganz viel in der gegnerischen Hälfte zugegen ist, viel Mann gegen Mann spielt, auch sehr ins Risiko geht, auch mit den Innenverteidigern. Da hat es hervorragend funktioniert für die Italiener und jetzt hat es hervorragend funktioniert beim FC Bayern, der, man kann es glaube ich nicht anders sagen, Schmizo, Vincent Kompany Fußball spielt und das auf beeindruckende Art und Weise.
Ja. Tun sie definitiv. Also ich bin, du hast eben schon meine etwas spezielle Cook-Situation beschrieben. Ich habe dann, ich habe natürlich immer mal wieder mit einem Auge rübergelinst, wenn vielleicht gerade ein Einwurf oder Spielunterbrechung war in meinem Spiel. Ehrlich gesagt habe ich aber gemerkt, viel habe ich nicht mitbekommen. Ich habe selbst das die Tore sehr spät realisiert, weil man dann einfach doch, und das ist ja auch gut so, komplett in seinem Spiel versinkt, in dem, was man auf dem Hauptbildschirm hat sozusagen. Und einen kleinen hatte ich daneben, um mal nur mitzukriegen, was da so läuft. Ich hatte auch den Eindruck, die Bayern hatten, das habe sogar ich aus dem Augenwinkel gesehen, die Bayern hatten extrem viel den Ball. Also ich denke jetzt mal so ein bisschen in Schlagzeilen, ne? Weil, wie gesagt, es wäre jetzt irgendwie komisch, ein Spiel zu analysieren, was man nur aus Highlights und ich habe natürlich noch ein bisschen was dazu gelesen, kennt, aber Bayern spielt Kompaniefußball. Bayern kann dieses unglaublich hohe Pressing auch gegen einen absoluten Top-Gegner spielen, hat sich gezeigt. Die Innenverteidiger sind in der Lage, eine Rakete wie Boniface quasi abzumelden. Dann auch so ein paar Kehrseiten, aber Harry Kane, die Überschrift hätte ich nicht gehabt, dass Harry Kane keine Rolle spielt in diesem Spiel. Das ist schon crazy. Also das ist ja einer, der den Anspruch hat und das bei den Spurs jahrelang oft genug gemacht hat, solche Dinge zu entscheiden. Da waren viele interessante Takeaways dabei. Spannend war auch, dass Kompany offensichtlich Obwohl es ja für ihn das schlechtere Ergebnis war gemessen am Spiel, sehr glücklich rausgegangen ist, während Xabi Alonso sehr grübelnd gewirkt hat und überhaupt nicht glücklich gewirkt hat. Obwohl man ja sagen kann, seine Mannschaft hat aus dem, was auf dem Tisch lag, aus der Stärke, wie die beiden Mannschaften gerade daherkommen, mehr gemacht als die Bayern. Also wenn die, was sich jetzt nicht andeutet, aber jetzt sind die zwei Clubs, was Schönes für die Liga, nur 3 Punkte auseinander. Wenn die 2 Punkte irgendwann mal fehlen oder vielleicht sogar 4 auf Leverkusen, dann wird sich Bayern vielleicht nochmal zurückerinnern, ob das nicht ein tolles Spiel war, aber dann irgendwie doch ein sehr maues Ergebnis dafür, wie viel besser man optisch war.
Ich weiß gar nicht, ob Xavi Alonso wirklich so unzufrieden war, wie du es ihm jetzt so ein Stück weit andichtest. Der war vor allen Dingen, und wie oft haben wir darüber auch in den letzten Wochen gesprochen, Schmizo, ja so unzufrieden, ob der Defensivleistungen bislang in dieser Bundesliga-Saison gefühlt haben, die immer 2 oder auch 3 Gegentore kassiert und in Wirklichkeit ja auch. Und jetzt ist es so, dass sie bei den Bayern eben nur dieses eine Ding kassieren, was Robert Andrich hat das mal nicht treffend zusammengefasst, auch nicht zwingend fallen muss in so einer Phase, in der Leverkusen auch gerade wenig zulässt, ist es ein Schuss, den Radetzky, wie im Prinzip alle gesagt haben, am richtig guten Tag auch rauskratzt. Aber ja, ich glaube, Xavi Alonso war A, nicht so unzufrieden und B, staunig, wie sehr du dich von der Notengebung der Kollegen vom Kicker leiten lässt, um zu sagen, Harry Kane war nicht gut. Also klar, der hatte keinen Torschuss, das erste Mal seit 3 Jahren oder so, aber
Moment, ich habe nicht gesagt,
die Flanke auf Serge Gnabry, der genau wie Kane, irgendwie packe ich jetzt mal kurz die Noten aus, die haben beide eine 4 gekriegt irgendwie.
Ich muss ehrlich sagen,
das erstaunt mich immer so ein bisschen.
Ich habe die Noten nicht mal, dass du mir hier unter... Unterstellst, ich wäre hier so ein Kicker-Lackel. Das ist ja eine Frechheit von dir. Also wirklich. Nee, mit dem Kicker habe ich gerade eine Rechnung offen, weil bin natürlich E-Paper-Abonnent, aber ich kann darauf nicht zugreifen, weil irgendein Idiot, sorry, ich kann es diesmal nicht anders sagen, auf die Idee gekommen ist, oh, das packen wir alles in unsere eine tolle App und die E-Paper-App, die bislang immer wieder eins funktioniert hat, die schalten wir einfach ab. Das ist sicher nicht im Sinne der Kunden, aber sicher im Sinne unserer Werbekunden und ihr könnt uns alle mal. Da bin ich gerade echt, da hast du mich auf dem falschen Fuß. Denen bin ich gerade nicht sonderlich begeistert, sage ich dir ganz ehrlich. Wobei, da kann die Redaktion, die sonst immer einen sehr geilen Job macht, deswegen lese ich das Blatt ja gerne, eigentlich nichts dafür. Nee, aber da bin ich bei dir. Und vor allem, das war ja die skurrilste. Also hat jemals jemand so schnell eine Top-Chance an Pfosten und Latte versenkt hintereinander wie Serge Gnabry? Das Ding und die Flanke war godlike, da bin ich bei dir. Aber ich habe ja gesagt, Harry Kane spielt keine Rolle. Und ich finde, das ist gemessen an dem, was Harry Kane sonst für eine Rolle spielt, hat er keine Rolle gespielt.
Na, aber du widersprichst dir ja selber alleine die Flanke, die er
schlägt. Ja, aber das reicht also mir doch von Harry Kane nicht, wenn der eine Flanke schlägt. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, ja, der Platte hat heute 15 Minuten geschwiegen, aber einmal hat er was Schlaues gesagt. Da habe ich gesagt, das ist Jan Platte, das ist der FC25-Kommentator. Von dem erwarte ich natürlich was ganz anderes.
Wobei, da bist du genau beim Thema. Mir sagen ganz viele Leute, und den Abstecher mache ich eben, du schweigst wirklich viel. Sie hören eigentlich nur Schmizo, aber das steht auf einem anderen Blatt, aber das ist geil.
Ich kann da übrigens nichts dazu. Nicht, dass einer denkt, ich würde dich irgendwie mobben. Wir haben nichts damit zu tun, wo unsere Sätze reinverteilt werden. Wobei, das war sehr witzig auf Twitter, Jan. Da ging es irgendwie drum, wie ich das denn, oder einer hat gemeint, wie viel Spiele ich denn eigentlich so live kommentiere und wann das vom Band kommt, so sinngemäß, bei EA. Und dann hat irgendwer gefragt, naja, morgen wirst du ja wohl kaum live machen können. Also am Samstag war das, dann machst du ja NFL. Und hat einer drunter geschrieben, nee. Das bei RTL ist KI. Der echte Schmizo macht selbstverständlich FCI. Das fand ich sehr stark. Also man merkt schon, es treibt die Leute um. Es ist schön. Ich freue mich, weil ich glaube, da kann sich keiner von frei machen. Jeder macht gerne irgendwie was wahrgenommen wird, was eine gewisse Relevanz hat. Davon lebt unser Business halt. Das ist die Währung so ein bisschen. Und es ist geil zu sehen, wie ihr damit interagiert. Aber kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Ich habe dich völlig...
Bin ja abgebogen und du bist meinen Weg sozusagen kurz mitgegangen mit EA.
Was machen wir denn im Big Picture draus? Sorry, jetzt, wenn ich dich das sagen wir jetzt, die Bayern sind jetzt der klare Frontrunner mit den vielen Toren und Leverkusen, das wird nicht so eine selbstverständliche, das ist so ein bisschen mein Takeaway, obwohl das nach 5 Wochen sehr früh ist. Aber wir haben nun mal nur 5 Wochen, die bisher, oder 5 Spieltage, die gespielt sind. Und da wäre das so mein Take. The tables have turned. Bayern ist wieder der Eins und Leverkusen der Verfolger.
Dadurch, dass wir alle so gespannt drauf gewartet haben, wie denn Zagreb, wie Werder, wie Kiel letztendlich wirklich zu bewerten sind, hast du in dem Fall wirklich recht, aus meiner Sicht. Das sind die Bayern, die zu Recht da stehen, wo sie stehen, mit 3 Punkten Vorsprung auf Leverkusen und die vorne weglaufen werden, wenn sie genauso weiter Fußball spielen. Ja, ich sag nur noch ein Wort zu den beiden, die genau mitunter zu schlecht weggekommen sind, wie ich finde. Ich fand, Gnabry hat es insofern häufig klug gemacht, weil er ganz wenig Aktionen hatte, die länger als 2 Ballkontakte gedauert haben. Es fiel mehr Licht auf die Seite von Michael Olise, der auch wieder echt gute Momente hatte. Und dass es mal Spiele gibt von dem Mittelstürmer Schmiso, der dann eher ein Stück weit auch schattig unterwegs ist. Das hast du halt immer wieder. Sonst macht Kane eben irgendwann sein Tor. Hast du auch recht, aber in dem Fall genau, kein Torschuss. Aber ich fand ihn jetzt nicht so, dass er grottenschlecht war oder so. Gegen das Leverkusen, so sehr wie sich das auf die Defensive konzentriert hat, ist es für ihn dann eben auch nicht easy gewesen, aufzufallen. Aber ja, er gehörte zum deutlich besseren Team, das für mich genauso wie du es formulierst, jetzt wieder sowas von Favorit ist und nur als Momentaufnahme. Mal gucken, wie wir das in ein paar Wochen wieder neu ordnen. Aber also, es war beeindruckend, wobei die Bayern jetzt, meine ich, auch Frankfurt und Stuttgart haben in der Bundesliga, Aston Villa in ein paar Tagen. Das wird eine geile Nummer auf jeden Fall. Am Mittwoch auch im Villa Park in der Champions League. Aber ja, sie ziehen beide ihre sehr positiven Schlüsse, so habe ich es dann aufgefasst, bei den Interviews bei euch nach dem Spiel aus dieser Partie. Und hey, das, im besten Fall geht das ein bisschen Hand in Hand bei denen weiter, sodass wir die eng beieinander haben und ja, gerne noch ein anderes Team da oben mitmischt die ganze Zeit.
Ich finde übrigens beeindruckend bei Kompanie, wenn ich rein auf sein Personal gucke, über die Idee, hast du schon gesprochen. Und ich glaube, das versteht auch jeder, der es ein bisschen gesehen hat. Die spielen wirklich genau seinen Fußball. Es ist unfassbar intensiv. Es ist so energiegeladen. Sie wollen mit Ball in die Tiefe. Es ist nicht abwarten und Tiki-Taka, sondern das ist, ich nenne es jetzt mal eher, um die ganz großen Vergleiche zu ziehen, das hat was Kloppsches, wie sie mit Ball spielen. Und gegen den Ball ist es auch so hoch und intensiv.
Und jetzt will ich deine Vermutung hören, Schmiso. Wir beide sind leider nie am Trainingsplatz dabei und quatschen jetzt auch nicht häufig mit irgendwelchen Leuten, die da arbeiten. Aber ist es aus deiner Sicht das Gefühl, das er ihnen gibt? Weil es gibt gerade niemanden, der schlecht Fußball spielt beim FC Bayern. Guck dir auf Alphonso Davies an, der ein super Spiel gemacht hat gegen Bayer Leverkusen. Guck dir die Innenverteidiger an, über die alle schon wieder die Hände zusammengebrochen haben, auch nach dem ersten Spiel in Wolfsburg, nicht ganz zu Unrecht. Ist es einfach nur der taktische Ansatz oder eine Mischung aus beiden? Also was ist deine Vermutung, wo du jetzt Kompanie ja auch in England erlebt hast, ein Stück weit?
Ich glaube, seine Art, sein Auftreten, seine natürliche Autorität, die hatte er als City-Kapitän schon immer und jeder kennt, glaube ich, da haben sich viele auch dran gerieben, jeder kennt, glaube ich, diese legendäre Rede aus der Kabine von Kompany. There's one side of me you haven't seen yet und dann fällt ein paar Mal das F-Wort und der Typ ist so ein Alter, der hat solche Cojones und dann auch dieser riesige, der hat ja diesen riesigen Forehead, wie sagt man das, diesen riesigen Schädel, wie Peyton Manning in der NFL, das sind die einzigen zwei, die so einen großen Vorkopf, nenne ich es jetzt mal, haben. Nein, ich habe den schon immer gemocht, das ist so ein Bulle, so ein Typ, aber dann mit so einem verschmitzten Lächeln und wenn er Bestandsaufnahme oder was das Wort neulich von der Kollegin, die ihn das gefragt hat, nicht versteht, dann lacht er und sagt, können Sie bitte das nächste Mal einfach Standortbestimmung. Können Sie das nächste Mal einfach was anderes sagen oder wie das dann war? So, und das ist einer echt, der hat einen breiten Rücken. Ich habe das, glaube ich, damals auch hier im Podcast so gesagt, als er zu den Bayern kam. Ich meinte, ey, Leute, lasst euch mal bitte nicht so von dem leiten, was Burnley in der Premier League gemacht hat, weil damit hat Bayern in der Bundesliga nun mal gar nichts zu tun. Wenn ihr den Vergleich ziehen wollt, der sehr schwer ist, aber dann müsst ihr in die zweite Liga gucken, wie Burnley da gespielt hat, weil das ist das Kräfteverhältnis, was Bayern zum Rest der Bundesliga Bundesliga hat. Und das bewahrheitet sich ja jetzt irgendwie, dass er mit einer unfassbaren Dominanz durch die zweite englische Liga gerauscht ist und jetzt gerade durch die Bundesliga rauscht. Taktisches Konzept. Gerade es redet sich dann natürlich auch alles leicht, aber er macht das auch alles so smart. Er gibt mal ein bisschen was von sich preis. Ich bin Einwandererkind und what were the odds, dass ich jetzt hier stehe und so. Und dann jetzt quatsche ich mich schon wieder heiß, aber weißt du, Jan, auch personell, ich habe mich so geärgert, weil wir haben doch drüber geredet, wer spielt denn jetzt eigentlich Rechtsverteidiger nach den Verletzungen? Ich hatte direkt den Impuls, warum eigentlich nicht einen der Linksfüße darüber ziehen, Guerrero zum Beispiel, habe es aber nicht ausgesprochen. Und genau das macht er. Und diese in so einem Spiel, Guerrero rechts hinten als Linksfuß. Das ist die ganz klar die spielerische Variante. Nicht Kimmich aus dem Zentrum zu bewegen, was er nicht will, glaube ich, Kimmich. Nicht den Leimer als Beißer dahin zu stellen. Dann stellt er Pavlovic konsequent statt 50 Millionen Palinja neben Kimmich. Das ist schon krass, wie straight der seinem Plan, also sag mir einen in dieser Startelf. Gut, beim Torwart hat er Glück, da tut er nichts dazu. Aber sag mir einen in dieser Startelf, der nicht mega gut am Ball ist. Und das scheint für ihn oberste Prio gerade zu haben.
Dazu.
Jetzt habe ich dich so voll
kann
gespalten,
ich nicht
dass
sagen,
dir gar
nichts du, meine einfällt. Ohren glühen, Schwieße, aber ich mag natürlich deine Inbrunst und Emotionalität. Wenn es um, vielleicht werden es ja wieder so richtig deine Bayern geht. Man kann es auf jeden Fall einfach wieder wahnsinnig gut gucken und jedes Spiel ist für sich so eine Geschichte, dass du denkst, okay, was kriegen wir heute vorgeführt? Man muss ja fast schon wieder ein Stück weit hoffen, Schmizo, dass das aber irgendwann aufhört mit den 6, 5, 9 Toren gegen irgendwelche Mannschaften, die komplett unterlegen sind. Denn sonst gähnen wir uns und nicht nur wir beide irgendwann gegenseitig ins Mikrofon in 3,5 Monaten und denken, nein, so dominant, das wollten wir doch gar nicht.
Ja, genau. Mehr. Also Kompanie, du darfst gerne mal einen Titel holen, aber bitte nicht Pep-Style. Das hatten wir hier lang genug, das reicht jetzt. So. Jetzt rennt uns ein bisschen die Zeit. Du hast schon ein bisschen das Ding aufgemacht. Wer ist denn jetzt eigentlich der Verfolger? Sind's die Frankfurter, die von Oma Mamouche leben, du schüttelst schon den Kopf und da bin ich bei dir, dann sind wir halt doch relativ schnell wieder bei Leipzig, okay, 4-0 gegen Augsburg, ich habe da trotzdem meine Fragezeichen und beim BVB immerhin eine Widerstandsfähigkeit gezeigt, 0-2 Bochum, fast 0-3 hinten, das wäre es dann, glaube ich, gewesen, Buadu und dann, alter Girassi, ich liebe den Typen, wie der allein dieses Tor da reinwuchtet, ich werde mich nie satt sehen an einem echten Neuner, ich liebe es einfach, aber du hast bei allem energisch den Kopf geschüttelt, das heißt, Jan, Best Case ist jetzt schon ein Zweikampf, den wir kriegen können, sozusagen, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, ich sehe wirklich den Zweikampf, Schmizo, der da auf uns zukommt. Es ist ein bisschen zu wackelig bei allen anderen, die du aufgezählt hast. Hast du Stuttgart mit reingenommen in die Verlosung? Ich glaube nicht.
Oh nee, du hast recht, habe ich ehrlich gesagt nicht, weil das wäre mir ein bisschen zu, wie soll ich denn das sagen, das fände ich mit unfairem Maß gemessen, so dumm das jetzt klingt, aber man darf einfach nicht, echt sowas finde ich nicht fair, wenn jemand so overperformed hat in der Saison, ihm dann die Bürde aufzusetzen, ihr seid jetzt im Meisterschaftskreis. Nein, ich applaudiere denen gerne wieder, wenn die in der Winterpause wieder auf einem Champions-League-Platz stehen und wenn sie es nicht tun, dann sollte man übrigens sagen, ey, ihr performt gerade übrigens immer noch über, nur ihr habt letztes Jahr absolut absurd gespielt.
Aber warum Dortmund mit reinnehmen, wenn du Stuttgart
nicht mit reinnimmst?
Ja, 4-2
gegen Bochum.
Das kann man ja noch irgendwie dann hinterfragen. 4-2 gegen Bochum nach extremen Anfangsschwierigkeiten und letztendlich hat sie Guirassy gerettet. Das muss man wirklich sagen. Mit der Ausstrahlung, die er hat für dieses Team, obwohl er erst wenige Wochen auch mit dabei ist, ja auch zu Saisonbeginn verletzt war. Aber der war für mich derjenige, und ich durfte das nun aus dem Stadion verfolgen am Freitagabend, der allen anderen in Schwarz-Gelb signalisiert hat, lasst uns cool und bei uns bleiben, auch wenn gerade gegen den Ball viel schief geht und wir sehr dafür bestraft werden, dass wir dreimal nicht aufmerksam waren. Also sie kassieren eben die ersten beiden Gegentore. Beim anderen haben sie Glück, dass Buadu nicht das 3-0 macht. Und dann, und das kann man ihnen dann doch auf die Habenseite schreiben, haben sie den eine Zeit lang wirklich entgeistert guckenden Nuri Sahin ein Stück weit versöhnt mit der Art und Weise, wie sie dann eben Tor um Tor aufgeholt haben, hinten raus, dann eben das Spiel drehen. Ja, aber da hakt so viel, Schmizo, bislang in dieser Saison. Und wir haben es ja auch zuletzt in Stuttgart gesehen, dass die natürlich auch kein Meisterschaftskandidat für mich sind. Leipzig, ich glaube, da ist es auch, man hat es gar nicht so richtig mitgekriegt, aber ein Stück weit auch ja nicht ganz ruhig zugegangen, würde ich jetzt einfach mal sagen, auch nach dem 0:0 bei St. Pauli, die Ergebnisse davor. Ich erinnere mich nur an die Champions League, da haben sie unglücklich.
Ich meine, sie haben verdient verloren, halt Leverkusen bei Atletico geschlagen, ne? Aber so sehr aus dem Nichts. Aber das war irgendwie so, das war Roman gesagt, oh, hoppala, okay, Leipzig, das einzige Team seit über einem Jahr, was Leverkusen schlägt, okay. Ja. Aber du hast völlig recht auf Strecke.
Frankfurt auch nicht. Also bei aller Liebe, aber also dann müssen wir eher Stuttgart reintun als Frankfurt, was vor allen Dingen damit zu tun hat, dass sie ja auch sich auch noch suchen. Also ich habe am Donnerstag Europa League gesehen und da hast du irgendwann gemerkt, ich meine, die haben 3-1 vorne gelegen, dass da defensiv aber wirklich gar keine Stabilität in den letzten Minuten reinkommen wollte, aus welchen Gründen dann auch immer. Und die haben sich dann noch diese zwei Tore, ich meine, gegen Pilsen.
So ist es, 3-1 vorne und genau so ist es.
Genau, und ach du,
mit ja, und du, wenn wir so durchgehen, ne, sie verlieren gegen den BVB, machen ein ganz gutes Spiel, es war ihr erstes Spiel. Wen haben sie geschlagen? Sie haben Hoffenheim geschlagen, über die wir sicher gleich noch reden, wo alles drüber und drunter geht. Sie haben knapp, auch dank einem überragenden Marmoush, gegen Wolfsburg gewonnen, die auch nur in die Saison reinstolpern. Und dann haben sie zu Hause noch bisher gegen Gladbach gewonnen gehabt. Neben dem Sieg jetzt gegen Kiel, was, sorry, ich meine das nicht böse, aber für Frankfurt dann doch irgendwie eher eine Pflichtaufgabe ist, besonders wenn du im Flow bist. Dann haben sie noch gegen Gladbach gewonnen, die Meister waren, bis jetzt dem Sieg gegen Union Berlin, den in Cvancara in der 90+6, glaube ich, rausgeschossen hat am Wochenende. Das waren ja die Meister von ganz gut mitspielen, aber nichts holen. So, da muss man mal einen Strich drunter machen, wenn Frankfurt nochmal gegen ein paar Teams gespielt hat. Als nächstes haben sie nämlich die Bayern und Leverkusen. Und wenn sie da, ich erwarte da jetzt nicht zwei Siege oder so, aber wenn sie da vernünftig aufsehen, dann sage ich, okay, die Truppe ist doch schon viel gefestigter, als ich denke. Sonst bin ich bei dir, die sucht sich noch.
Ja, definitiv. Definitiv. Lass uns noch einmal nach unten gucken. Serdan, du hast ein anderes Thema jetzt noch, aber ich meine, du hast sie einfach sausen lassen, die St. Paulianer, weil du keine Lust hattest, nach Freiburg zu fahren. Und du hast dir tatsächlich entgehen lassen, den ersten Bundesligasieg des FC St. Pauli zu kommentieren, seit einem 1:0 Erfolg im Volkspark. Hieß es damals Volkspark auch?
Nein,
vielleicht hieß wirklich? Es AOL oder sonst
was. Es war in Hamburg.
Hansa Nordbank Arena. Ja, ja, das war das Ding. Das war der
2000,
den sie gefeiert haben.
2011 oder 19 oder diese Saison
11.
oder so?
Ich glaube 11.
2011.
Okay. Meine 11. Ja. Und danach hatten sie in der Saison ja nur noch Niederlagen, glaube ich, vielleicht nochmal irgendwo einen kleinen Punkt mit eingesammelt, um am Ende abzusteigen und sich für lange Zeit aus der Bundesliga zu verabschieden. Ja, Siegtorschütze, Gerald Asamoah, wenn ich richtig liege.
Oh, Geraldo.
Und du, jetzt fahren die nach Freiburg und ich meine, du und ich, wir haben gewitzelt letztes Mal, als wir die Freiburger so gelobt haben und ihr Programm für die nächsten Wochen angeguckt haben, da haben wir beide doch gesagt, okay, da spielen sie wahrscheinlich dreimal unentschieden. Jetzt ist es nicht mal ein Punkt geworden und du hast wahrscheinlich genauso wie ich die Konferenz verfolgt am Samstag und es ist irgendwie die Rückkehr zum Zweitliga-Fußball, zur Zweitliga-Formation, zu den Außenstürmern. Ja. Und natürlich hatten sie hier unter Glück bei dem einen oder anderen Abseitstor der Freiburger, wo es um ein paar Zentimeter ging. Aber das war also beeindruckend. Mit Saad auf der einen Seite, Afolayan auf der anderen. Also es wirkt so, als wenn dieses Team, wo auch jeder gedacht hat, okay, die Bochum und Kiel werden Monate brauchen, um sich die ersten Punkte zu holen. Als wenn die jetzt sagen, nee, wir spielen von jetzt an Bundesliga-Fußball. Mhm.
Mhm. Also da bin ich komplett bei dir zum St. Pauli, FC St. Pauli, hast du ja alles gesagt, vor allem mutig mit Saad Afolayan über die Bahn und Jojo Eggestein vorne drin. Das ist genau das. Ich möchte nur noch ein bisschen bei Freiburg anschließen. Du hast jetzt so ein bisschen, da war ein bisschen was. Aber ich finde schon, du kriegst ein frühes 0-1. Du arbeitest dich zurück, du holst einen Foulelfmeter, den Grifo normalerweise reinmacht, den er halt heute mal liegen lässt gegen einen guten Vassi im Tor, der den cool hält. Dann kriegst du direkt danach das 0:2 und bist natürlich eigentlich erstmal bedient. So, dann geht's statt 1-1 in die Pause, 0-2 in die Pause, was für ein Kopf hart ist. Was machst du? du bist wieder da, schießt ein Tor, was wegen Millimeter abseits Lienhardt nicht zählt. Kriegst dann das 0-3, gut, dann ist eigentlich durch und dann schießt du noch ein Abseitstor sogar. Also bei Freiburg würde ich mir da mal getrost gar keine Sorgen machen, weil die haben alle, sorry für das Wort, Scheiße, die man abbekommen haben, in einem Spiel abbekommen und jetzt ist auch mal gut. Da wird die Welt nächsten Samstag wieder anders aussehen.
Ja. Und sie haben vor allen Dingen 73% Ballbesitz abbekommen. Aber genau, wenn du dann halt immer
73.
mit deinem Zehennagel oder der Kniescheibe im Abseits stehst, dann hilft dir auch das nicht. Ja, ist eine krasse Zahl.
Das ist auch, das ist mehr als die Bayern gegen Leverkusen, aber auch gegen viele andere. Hatten 73. Ja. Das ist hart, okay. Ja. Jan, lass uns noch schnell, wenn ich nichts mehr vergesse, viel Schiedsrichterdiskussion, aber die ist, glaube ich, fett aufgearbeitet worden. Ach, ich wollte noch eins zu Radetzky sagen, sorry, ich muss noch einmal den Sprung zurück zum Topspiel Bayern-Bayern machen. Ich habe nämlich extra René Adler gefragt.
Ja.
Und der hat mir zwei Gedanken, weil ich meinte, René, muss der Radetzky an dieses Raketending von Pavlovic? Und ich bin, da schlagen ja immer zwei Herzen in meiner Brust. Ich sage immer, ey, wie geil ist das für den Jungen, der vor zwei Jahren noch da in der Bayern-Jugend über die Dörfer getingelt ist mit der zweiten Mannschaft oder von einem Jahr vielleicht sogar noch, ich weiß es nicht mehr, dass der jetzt solche Geräte im Spiel der Spiele der Bundesliga gerade auspackt. Wie geil ist das? Und dann habe ich aber auch immer, denke ich mir, Radetzky, ey, was ein Wortführer, was ein geiler Torwart, seit Jahren Frankfurt und Leverkusen eine Bereicherung für die Liga. Und da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich René mal fragen, muss der da nicht einfach mit der linken Hand hin? Dann hat er gesagt, boah, ich guck's mir gerne nochmal an, aber nee, kein Torwartfehler in dem Sinne, auch kein Ball, wo man sagt, da sind wir uns, glaube ich, einig, den muss man halten, sondern ein Ball, wo man sagt, du kannst ihn mit einer Monsterparade im perfekten Moment erwischen. Ich meinte, René, muss er da nicht einfach mit links hin? Mir sieht das übergreifend falsch aus. Da meinte er, boah, gucke ich mir gerne nochmal an, glaube ich aber nicht. Und René, das war wieder sehr spannend, da merkst du, wie weit so ein Torwart dann doch, gebe ich ganz offen zu, von mir weg ist. Das ist, glaube ich, wir werden immer besser verstehen, was ein Feldspieler macht, weil wir es alle mehr gespielt haben und mehr im Blut haben, als was ein Torwart macht. Er hat mir gesagt, er hat sozusagen in der Torwarttechnik im Timing einen Fehler, weil er versucht, diesen Ball zu wischen. Und er hätte stattdessen gucken müssen, ihn zu führen. Weil wenn du einen Ball wischst, musst du genau den Moment erwischen, wo dir sozusagen die Dynamik des Balls dabei hilft und du ihn rübergewunken kriegst übers Tor, sage ich jetzt mal, oder eben in dem Fall vom Torwart aus gesehen, links vorbei. Er hat gemeint, der hat versucht, ihn zu wischen und er hätte vielmehr in eine führende Bewegung kommen müssen. Da habe ich schon wieder mega was gelernt von René.
Also ich muss auch sagen, in Torwartkunde Schmizo macht dir von jetzt an keiner mehr so wirklich was vor.
Das habe ich doch in drei Tagen alles wieder vergessen. Dann sitze ich wieder und sage, ja, ach den, ja, kann man schon halten oder was weiß ich.
Ach, ja, schön. Aber ich meine, sie haben das Fass ja selber so ein bisschen aufgemacht durch Robert Andrich, um auch noch einen Satz dazu zu verlieren, der, ich meine, auch vom Weltklasse-Torhüter sprach. Also letztendlich sind wir uns,
glaube ich, das habe ich nicht mitbekommen. Was hat Robert Andrich gesagt, das an mir vorbei?
Ich darf das jetzt irgendwie nicht falsch zitieren, aber okay.
Aber so sinngemäß, in welche Richtung?
Sinngemäß, ein Weltklasse-Torhüter hält den.
Oh, okay, interessant.
Ja, oder ja, eben gut, Radetzky an einem Weltklasse-Tag. Also das ist gar nicht, glaube ich, so böse gewesen, wie es dann gemeint gewesen, wie es mitunter dann klingt oder auch interpretiert werden kann.
Ich glaube sicher sogar, dass Radetzky da mitgeht. Ich glaube, dass der auch sagt, ey, Männer, an einem richtig geilen Tag habe ich den, kann ich. Solche Dinge habe ich schon gehalten.
Und wir haben nur ein Stück weit, glaube ich, eine unterschiedliche Empfindung, weil du gesagt hast, Monsterbereicherung für die Liga, Frankfurt und Leverkusen, Radetzky jahrelang. Ich würde sagen, der hat letztes Jahr mit Abstand seine beste Saison gespielt und vorher hatte der immer mal wieder Dinger drin, wo du auch das dachtest, Mai, ey, das ist irgendwie nicht ganz ohne. Gutes Level, gar keine Frage.
Also,
Torwart zwingend, wo du sagst, ja, mit dem gewinnst du Titel.
Mentalitätsmäßig meine ich und in dem, was er raushaut.
Ja.
Da ist er für mich
auch. Einmal ein langes Interview in der Süddeutschen mit ihm gelesen, das war auf jeden Fall cool, verstehe ich, was du meinst. Ja. Aber das war jetzt nicht irgendwie ein Role Model, glaube ich, für irgendwie in den letzten Jahren für junge Torhüter.
Im Torwartspiel, nein, da gibt's mit Neuer, Kobel und so schon nochmal andere Geräte in der Liga. Da bin ich absolut dabei. Ich meine wirklich Interviews, was ich so mitbekommen habe, wie der sich nach einer Niederlage mal stellt, wie der auch mal was rauslässt und sagt, das kotzt mir alles an hier oder so geht's nicht oder so.
Ja.
Solche Typen mag ich halt, das finde ich ganz cool. Und ich glaube, dass der intern, sonst hätte er kein Standing in der Mannschaft, das genauso macht und dann darfst du es auch mal nach draußen machen. noch schnell gesprungen, nochmal zum Sonntag, Frankfurt 4-2 in Kiel hatten wir schon, Marmoush-Show vom anderen Stern, Wolfsburg-Stuttgart viel Schiedsrichterdiskussion, und Heidenheim punktet auch schon wieder, die stehen jetzt bei 9 Punkten schon wieder gegen Mainz, der war ganz wichtig, da ist jetzt wieder gar keine Unruhe, glaube ich, die marschieren einfach weiter und dann kommt der Unruhehort des deutschen Fußballs gerade.
Dein Lieblingsbiotop, das gar kein Biotop mehr ist, ja.
Leute, ey, die führen 3-0 zu Hause zum 125-jährigen Vereinsjubiläum. Ja, alle fragen sich, wo waren sie die ersten 100 Jahre? Ihr habt absolut recht, frage ich mich auch, ist aber auch egal. In jedem Fall haben sie Jubiläum gefeiert. Führen 3-0 und geben das Ding, pling, eine rote Karte, Stanley Nsoki, die unglücklich war. Ich finde es aber gut, in Anführungszeichen, mit meinem Gerechtigkeitssinn deckt sich das, dass der Schiedsrichter das gibt. Es ist noch ein weiter Weg zum Tor, es sind noch 25 Meter. Da ist ein Kollege, der vielleicht noch eingreifen kann. Ich bin da bretthart bei, im Zweifel für den Angreifer, was es beim Abseits jetzt nicht mehr gibt, soll zumindest da geben. Es ist eh schon schwer genug, Tore zu erzielen, wenn man nicht gerade Harry Kane oder Omar Marmoush in der Bundesliga heißt. Ich bin immer dafür, wenn jemand so eine Chance wegnimmt, das dann nur mit einem pimmeligen Freistoß und einer gelben Karte hätte mir nicht gereicht, bin ich dabei. Nsoki geht runter und das ganze Kartenhaus klappt zusammen. Also wirklich, also wenn es noch einen Beweis dafür gebraucht hat, dass das Ding das instabilste ist, was es in Fußball-Deutschland gerade gibt und dass ich glaube, dass ich nichts gegen ihn habe, sondern ganz im Gegenteil, aber dass Matarazzo da nicht mehr lange Trainer ist, das ist für mich jetzt so sicher, wie dass das Ding 4-3 für Werder ausgegangen ist.
Es war erstaunlich erstmal, wie gut sie begonnen haben. Vor allen Dingen Marius Bülter.
Alter.
Also das war bei all der Hüftsteifigkeit, der Chip und auch das Zuspiel, aber Hüftsteifigkeit sozusagen in Werders Defensive, die auf jeden Fall auch Ole Werner vor Rätsel gestellt hat, also die ersten 15 Minuten, glaube ich, in Gänze, war das danach wirklich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ich bin bei dir als Abwehrspieler vom Berufswegen, hast du diesen Impuls zuzugreifen und denkst nicht drüber nach, dass du gerade 3-0 führst und mit einer etwaigen roten Karte, die du in Kauf nimmst, alles zum Einstürzen bringen.
Sehr guter
dass
Punkt
du da alles
von
zum
dir.
Einstürzen bringen kannst.
Musst du aber deswegen, eigentlich wissen.
Aber eigentlich, ey, lass ihn laufen. Dann läuft ja, halt Agu exakt. Auf Olli Baumann zu. Aber so. Ey, das ist so easy gesagt. Und das es geht halt nicht. Wenn du dafür zuständig bist, dein Tor zu verteidigen, dann machst du das mitunter eben auch mit unlauteren Mitteln. Aber was danach passiert, Schmizo, und das war wirklich krass, ist, dass ja Hoffenheim im Prinzip eine permanente Überzahl hat im eigenen Strafraum, aber kein einziger mehr verteidigt hat. Also zumindest nicht mehr rangekommen ist. Mhm. Und also man hat sie einfach auf der Luftmatratze die Luft verloren hat Richtung Wasserfall schwimmen sehen und es gab keinen, der irgendwie das Loch zugehalten hat oder zumindest mal ein bisschen gepaddelt hat entgegen des Stromes und dann ging es einfach dahin und Jens Day, der ist jetzt ja nicht irgendwie
und am Ufer stand Alexander Rosen und hat lächelnd gewunken.
Und hat gewunken, du. Und Jens Day, also der jetzt ja nicht irgendwie manchmal in die Rolle eines Harry Kane schlüpft oder eines Niklas Füllkrug, um in Bremen im Grün-Weißen zu bleiben. Ey, der macht einfach 3 Tore, easy Banane-Style.
Hoffenheim hat gesagt, the stage is yours oder the stay is yours.
Ja.
Und er hat gesagt, ja? Hier bin ich.
Here I am.
Ja.
Dann flank mir auf den Kopf, Mitchell Weiser. Freunde dürfen ihn auch anders nennen, du weißt, was ich meine. Hast du ihn eigentlich neu angesprochen? Du hast es doch neulich gesagt. Du hast doch Mitchell Weiser anders genannt, aber das ist wurscht, das müssen wir jetzt auch nicht
mehr aufklären. Es ist der Mann, den ich Senne Leinen genannt habe, weil ich ihn irgendwie in Dänemark, warum auch immer, oder Holland verortet habe. Aber es ist belgisch, deswegen französischer Einschlag, Senne Lünen heißt es quasi eher. Da muss ich nochmal ran.
Lünen.
Ja. Ich sammle das alles und gehe da nochmal ran. Du Sau, ey, jetzt wollte der mich wirklich hier Das, ja, bei, ich beim dachte, ersten Take habe ich, ich habe Mitchell Whiter gesagt, dann haben sie mir aber gesagt, nee, das stimmt nicht, der ist Deutscher, der ist Weiser. Genau so ist es gewesen, du Lügenbold hier, was der hier in die Welt setzt. Sehr interessant übrigens, Mitchell Weiser nicht mehr, sonst war es ja immer Agu links, Weiser rechts, der verkappte Spielmacher von rechts, der spielt jetzt auf einmal Mittelstürmer neben Duxch und ich finde die Idee irgendwie ganz geil. Ich glaube zwar, sie brauchen ihn im Mittelfeld, aber das als zweite Lösung zu haben, gegen ein Team, wo du dir denkst, heute werden wir drücken, ich bin mir sicher, das würde er nicht gegen die Bayern und Leverkusen, so spielen der Ole Werner, aber das als zweite Option, Weiser muss an den Ball, dann geht's Werder gut. Also viel einfacher sieht das wirklich für mich bei keinem Team aus.
Und vor allen Dingen spielt er dann auf einer Höhe mit Romano Schmid, der am Ball auch unfassbar ist, es sei denn, es geht gegen die Bayern. Und dann hast du mit Duxch da vorne drin drei Typen, die wirklich wahnsinnig gut sind, auch auf Bundesliga-Niveau. Und wie du sagst, Köhn und Agu auf der Schiene, wie man heutzutage sagt, auf den Seitenstreifen, das ist echt eine gute Besetzung.
Ja.
Auf jeden Fall musst du es ja auch erstmal drehen, Schmiso. Das sage ich nochmal abschließend dazu. Denn wie oft haben wir in dieser jungen, frischen Saison schon von Teams, die in Überzahl gespielt haben, gehört, uns ist nichts eingefallen, wir haben nicht mehr uns wirklich bewegt. Bei Werder hat man mal gegen Dortmund gemeckert, es kam von außen zu wenig Impulse, dies und das und jenes. Und jetzt waren sie sich irgendwie sicher, angesichts von 70 Minuten Überzahl, dass wir das hinbekommen. Und dann muss ich sagen, Respekt Werder Bremen, das auch zu wuppen. Schon geil.
Und Jan, was war das für den Fußball?
Für den Fußball?
Das war Werbung für den Fußball.
Und damit das werden die Hoffenheimer nicht so sehen. Das werden die Hoffenheimer nicht so sehen.
Doch, doch, doch. Ihr 125-jähriges Vereinsjubiläum wird Ihnen immer in Erinnerung bleiben, nur nicht in schöner. Das können wir festhalten. So, habe ich mal wieder sehr galant hinbekommen, oder? Diesen Übergang zur
Werbung.
Jan, jetzt haben wir es ja endlich beide mal selber gezockt, das neue EA Sports FC 25 ist draußen. Wir waren am Mittwoch beim Clubhouse-Event in Düsseldorf eingeladen, da waren ein paar richtige Raketen an der Konsole am Start. Es waren ein paar Raketen auf dem Rasen, die dann auch an der Konsole gespielt haben. Franck Ribéry, Julian Brandt, Sammy Khedira, Ovo war da, Patrick Ovomoyela, geiles Line-up.
Jeremy Frimpong,
genau. Und was mir echt hängen geblieben ist, Jan, weil wir es danach, es könnte auch am Ergebnis unseres ersten Spiels, also wir haben ein Team gebildet, wir beide zusammen mit Ahmed von EA, der das alles, was uns betrifft bei EA, läuft sozusagen über Ahmed Zisch, das ist unser wichtigster Ansprechpartner, und Kasim Edebali, die Vollmaschine, ehemaliger NFL-Profi. Wir waren ein Team, haben 4-4 den Rush-Modus, also Torwart hat für sich selbst gespielt, das hat mega Bock gemacht, oder? Dieser Rush-Modus 4-4, das war so nice, jeder spielt einen Spieler. Und ich muss es jetzt sagen, wir haben 10-0 gewonnen. Wir haben unser erstes All-Time-FC-Spiel im Rush-Modus 10-0 gewonnen. Aber ich liebe diesen Modus, ich würde sofort wieder hinfahren und wieder spielen, Jan.
Ja. Aber ich glaube, dieses Team, ich komme immer noch nicht so ganz drüber hinweg, wer das denn eigentlich genau war, wird, glaube ich, mit uns sich dann nicht mehr an diese Konsolen und an diesen Hochtisch stellen. Denn, ey, wir müssen es kurz sagen, Schmiso, das waren ja alles Jungs, die da, glaube ich, auf dem Event gearbeitet haben. Typen um die 20 Jahre alt. Alle selbes T-Shirt und haben da eben ihren Job gehabt. Und wenn du solchen Jungs ins Gesicht guckst, denkst du ja auch, okay, wenn wir ein Tor gegen die machen, dann zumindest meine Gedankenwelt, dann sieht es gut aus für uns, weil ich auch nicht wusste, wie ist Kasim drauf, okay, Ahmed wusste ich, der kann was, bei dir ist auch mal die Frage natürlich für mich gewesen, stimmt das, was du mir alles wirklich erzählst, aber jetzt muss ich sagen, Schmiso, vor allen Dingen Ahmed, Kasim und du, ihr habt aufgezockt wie die Götter.
Ja, Moment mal, man muss jetzt schon mal sagen, jetzt bleib mal bei der Wahrheit, lieber Kollege Platte. Bevor du dich jetzt hier wieder, wenn wir uns Auge in Auge sehen, hier mir einen vorschwärmst, wie toll ich bin. Was hast du in deine Instagram-Story geschrieben über dieses Spiel?
Habe ich was geschrieben?
Ja, da stand drin und das habe ich nicht vergessen, lieber Kollege. Mir ist leider keine gute Replik eigentlich. Erster Sieg in FC 25 im Rush-Modus trotz Schmiso. Was hat das denn zu bedeuten?
Ja, ey, Okay, also das dauert halt zu lang. Guck mal, wir haben jetzt schon wieder fast 45 Minuten gequatscht. Wir wollen noch über anderen Fußball reden. Ey, wie oft du daneben geschossen hast, Alter. Das ist echt, also Achmed bitte? Hat mich später noch mal abends angerufen, also in der Nacht, würde ich sagen, und hat gesagt, das war schon ein bisschen bitter, aber wir haben
sich nicht durchgezogen. So, Leute, jetzt nur mal so, das ist ja genau, wir haben 10-0 in einem 5-Minuten-Spiel gewonnen und Achmed hat sich darüber aufgeregt, wie oft ich daneben geschossen habe. So, also der wirklich, dass dir deine Nase nicht wächst, Kollege, und hier das iPhone durchstößt, das ist das Einzige, was noch fehlt in dieser Märchenstunde, das ist ja absolut. Leute, ich kann euch sagen, und das ist mein Takeaway von diesem Abend, der Rush-Modus ist eine Rakete, wenn ihr das mit Kumpels, echt, Leute, ich sag's euch, es ist so geil, 5 gegen 5 und jeder spielt einen Feldspieler, also das macht so einen Bock. Oder, und ich sage euch, dieser FCIQ, die taktischen neuen Grundlagen, das ist so überarbeitet, dass sogar Jan Platte in der Lage ist, 20-jährige Arbeiter auf dem EA-Event mit 10-0 den Boden zu schießen. Da Alter. Wisst ihr, wie gut dieses Spiel ist. Du, ich sag's dir, weil du das Thema so ein bisschen aufgemacht hast, ich gehe an sowas immer ran und sag, wenn ich sie auf dem Feld nicht schlagen kann, dann schlage ich sie im Trash-Talk so, bis sie irgendwann keine Lust mehr haben, gegen mich zu gewinnen. Und wenn sie sich dann immer noch trauen, dann soll Kasim die einfach alle einmal wegtackeln. Also ich hatte an unserem Sieg keine Sekunde Zweifel gegen die jungen Wilden da.
Ich kann nur sagen, also mit all dem Input, den ich dem FCIQ auch durch meine Tastenkombinationen geliefert habe, da werden noch Generationen von profitieren. Also das Ding ist auf jeden Fall gefüttert worden, Schmizo. Du sagst von dir, denk mal an mein Fernschusstor 4 gegen 4 mit Pernilla Harder, die ich glaube ich war. Also es war, Achmed hat mich danach verliebt angeguckt und damit war das Event für mich auch einfach ein großer Erfolg.
Ich fürchte, dass der Jan Platte uns alle angelogen hat, weil der hat da Dinger rausgezimmert. Das kann auch nicht einfach mal zufällig. Da war irgendwas dahinter und der hat mit seinen Jungs viel öfter FC schon gezockt, als er hier immer zugibt. Ich bin da was Großem auf der Spur und ich werde mich wappnen, bevor ich das erste Mal 1 gegen 1 ging. Er hat sich enttarnt, Leute. Er ist nicht so schlecht, wie er tut. Er wollte mich in einem schlechten Licht dastehen lassen. Der Plan ist durchs Clubhouse-Event nicht aufgegangen.
Und nur noch eines, wir sind eh schon so lange mit unserer Werbung, aber Schmizo, weißt du noch mit welcher Begründung, wir haben ja ein zweites Spiel gemacht, ich hoffe du erinnerst dich, wir haben 5-4 gewonnen gegen welche, das noch ein bisschen besser dann konnten als die 4 Jungs davor, weißt du mit welcher Begründung wir beide den Platz getauscht haben, erinnerst du das?
Ja,
ich
glaub,
das war auch erst ein Gin Tonic davor. Du hast gesagt, ich will nicht nur hinten spielen, säuselt er mir ins Ohr. Und dann musste ich den Platz einfach freimachen, weil er Naklatore schießen will, der junge Herr Schmidt-Sommerfeld.
Ja, das ist halt, wir haben zu viert spielst du halt in so einer Raute. Und ich hatte, ich glaube auch Pernille Harder ganz hinten und die habe ich dir dann im zweiten Spiel übergeben,
damit
ich mal den linken Flügel beackern darf. Da bin ich nämlich zu Hause eigentlich als Fußballer. Also Leute, das Ding ist raus. Ihr könnt es gerne bestellen, EA Sports FC 25. Guckt einfach in die Shownotes, da ist der Link drin. Ich sag euch, das Ding zu zocken macht unfassbar Spaß. So Jan, jetzt gönnen wir uns einen schnellen Rutsch noch durch La Liga und die Premier League. Ich sag's mal so, ich habe ein paar Highlights vom FC Barcelona gesehen und ich muss sagen, in der Abwehr, da hätte auch Juan El Disco mitspielen können, es wäre auch nicht weiter aufgefallen.
Ich glaube, die Leute hätten sich nicht die Augen gerieben. Also die hätten mal kurz interessiert hingeguckt, aber hätten gedacht, okay, alles, was Hansi Flick anfasst, wird ja zu einem Erfolg. Insofern lassen wir Juan El Disco da ruhig mal mitspielen und lassen uns später aufklären, wo dieser 16-Jährige denn bislang in der eigenen Jugend gespielt hat. Aber ey, letztendlich ist Hansi Flick ein erstes Mal eines Besseren belehrt worden, zumindest was das Thema Rotation angeht. Im Tor Iñaki Peña. Gibt es ja gerade irgendwie keine Alternative, wobei Chesney meine ich jetzt fest verpflichtet.
Chesney haben sie jetzt verpflichtet, ich glaube.
Oder
auch,
okay, siehst du, also da wird dann eben eine neue Nummer 1 zwischen den Pfosten stehen, bis Ter Stegen kommt. Aber du, alleine die Viererkette durchzugehen, also vor ein paar Wochen, Monaten hätten Leute gesagt, okay, Jules Koundé kenne ich noch, aber wer bitte ist Dominguez, wer ist Gerard Martin und Kubasi, hat man sich mittlerweile dran gewöhnt, aber man darf nicht vergessen, der ist eben auch nur 17 Jahre alt. Ja. Pablo Torre im Mittelfeld begonnen.
Und Eric Garcia auf einmal auf der 6, habe ich gesehen. Der
genau, aber ja, das hat er hin und wieder schon gespielt, auch bei Barca früher schon, der ist so ein bisschen hin und her gewandert und durfte seinen Horizont hier und da mal erweitern, entweder eben Innenverteidigung oder auf der 6. Aber dann hast du vorne Pau Victor wieder mit dabei gehabt, Ferran Torres durfte beginnen und viel wichtiger, auf der Bank
hinten. Lamine Yamal.
Genau, aber erstmal hinten Inigo Martinez als Innenverteidiger, der einfach unfassbar wichtig ist für die, für die Stabilität. Dann genau, Lamine Yamal, also Rafinha, die beiden bislang besten offensiven Spieler in La Liga, die erstmal draußen sitzen. Dazu Alejandro Baldé, Linksverteidiger. Ja, kannst du sagen, er hat sich verzockt, definitiv. Aber er weiß es selber. Er
rotiert gegen Osasuna, 2-4 übrigens, wer es nicht mitbekommen hat.
In Pamplona verloren.
Das war schon ein ganz schöner Bräter. Und wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, okay, Barca hat viel den Ball, mit viel leerem Ballbesitz, sage ich mal. Barca hat keine wirklichen Torchancen. Und dann führt Osasuna schon 2-0 und dann kriegt Barca ein Geschenk. Ey, was der Torwart da macht. Also erstmal schenkt der Barca den Ball, dann kommt ein Schüsschen auf sein Tor und ich weiß gar nicht, wie man den nicht halten kann. Ist mir ein Rätsel. So, dann bist du eigentlich wieder drin in diesem Spiel.
Und dabei bist du so ein Torwart-Experte. Also, dass das aus deinem Mund kommt. Kannst du René Adler da bitte nochmal fragen?
Am Ende, Jan, verzerrt das 4-2 fast noch. Ein geschenktes Tor. Ja. Als es 4-1 steht, haut Lamine Yamal, nachdem er eingewechselt wurde, noch ein sensationelles Ding raus. In der 90. oder so. Zum 4. Ganz ehrlich, das Ding kann 4-0 ausgehen. Und dann sieht es richtig düster aus. Das hätte das Spiel auch hergegeben, so wie ich. Ich habe die Highlights gesehen, muss ich sagen. Du hast auch ein bisschen live gesehen. Aber es war
ich habe auch live gesehen, ja. Genau. Sie hatten Ballbesitz, aber keine Ideen in der Anfangsphase. Und dann, du hast den Namen noch nicht ausgesprochen, ich tue es, hat Brian Saragossa, der ja nun sich mal kurz bei den Bayern versuchen durfte, ohne wirklich zu reüssieren und irgendwelche Wurzeln zu schlagen, zwei Aktionen, bereitet das 1-0 von Ante Budimir, der mal für St. Pauli gespielt hat, vor durch eine herausragend gute Flanke, die Jules Koundé nicht gut verteidigt und danach macht er etwas, guckt es euch an in den Highlights, wo auch immer, guckt euch das 2-0 von Osasuna an, was Saragossa macht mit Iñaki Peña, unfassbar gut. Und du letztendlich
der rennt hebt mit 50 km/h, kriegt einen Steilpass perfekt in den Lauf. Man denkt, okay, von halb links im Strafraum, jetzt schiebt er den nach rechts oben rein. Nein, der zieht einmal die Sohle drüber, ist am Torwart vorbei und rein. Also, aber ist es, wie du sagst, das kann man nicht so schön beschreiben, wie es war. Guckt es euch an, das war ein Bewegungsablauf zum Dahinschmelzen. Ja.
Du würdest die Tastenkombination natürlich kennen und könntest das drücken auf den Controller. Und du am Ende hebt aber Hansi Flick die Arme und sagt mea culpa. Und es gab gar nicht so wahnsinnig viel Kritik. Gerardo Martino hat es mal geschafft, 8 Spiele in Folge als Barca-Trainer zum Start zu gewinnen. Er hätte den Rekord natürlich gerne eingestellt, aber er sagt, er muss rotieren. Auch in dieser Heftigkeit. Die haben, wissen wir beide, Schmeso, und auch die Leute, die uns zuhören, die meisten, denke ich, das erste Spiel in der Champions League verloren. Und zwar in Monaco. Und du, jetzt steht Champions League unter der Woche an für Barca. Es gibt ein paar knackige Aufgaben in den nächsten Wochen. Und er muss den Leuten irgendwann auch mal eine Pause geben. Und das ist absolut nachvollziehbar angesichts der extremen Verletzungsmisere, der Personalnot. Und ja, das ist so ein bisschen überraschend gewesen, aber letztendlich auch ein bisschen eingepreist und zeigt, es geht jetzt nicht alles. Einfach so, wie man sich das bei Barca unter Flick dann vorstellt, du kannst nicht nur mit Nachwuchsleuten spielen. Du brauchst auch ein bisschen Qualität und Leute, die das Ganze stabilisieren. Ja. Hast du vom anderen Spiel in Spanien was gesehen, dem großen Spiel, dem Derby Madrileño?
Da muss, also 1-1 ist es ausgegangen, sehr, sehr spät, sehr, sehr dramatisch, mit Unterbrechung, da war ganz viel drin.
Ja, genau. Gestern Abend, erste Hälfte im Metropolitano, ganz wenig passiert. Mbappé hat ja verletzt gefehlt. Der muss ein paar Wochen pausieren, Oberschenkel verletzt. Irgendwie gab es im Vorfeld dieses Derbys so viel kleine und auch größere Sticheleien, dass Mbappé nicht mal im Stadion war. Bei Real Madrid, so heißt es, hat man ihm davon abgeraten, auf die Tribüne zu kommen und sich das Ganze von da anzugucken. In Hälfte 1, wie gesagt, hat er kaum was verpasst. Dann ging es los mit einem Tor in der 60. Minute durch Militao. Freistoß, den Real Madrid kriegt, so ein bisschen fragwürdig in der Entstehung, aber letztendlich machen sie das Ding dann irgendwie rein. Aber Courtois jubelt so in Richtung der Ultras von Atletico, die direkt hinter ihm stehen. Und sie mögen ihn halt nicht so wahnsinnig gerne, seitdem er eben die Seiten gewechselt hat. Der hat ja von 11 bis 14 bei denen gespielt, bei Atletico Meister geworden gewonnen mit Atletico, Europa League gewonnen mit denen. Und du, dann fliegen irgendwie ein paar Gegenstände. Ich will es gar nicht zu klein machen. Dem einen oder anderen war es gestern irgendwie so vorgekommen, als wenn Max Nicu und ich das ein Stück weit ins Lächerliche gezogen hätten, dass dann ja die Pause entsteht und das Spiel unterbrochen wird. Letztendlich kriegst du es in der Box nicht so richtig mit, wie hasserfüllt das ist, aber es flogen jetzt irgendwie nicht wahnsinnig gefährliche Gegenstände, auch keine Glasflaschen oder so. Und du bist aus Spanien, nicht, dass ich es glorifizieren möchte, aber mitunter ja auch Schweineköpfe gewohnt,
die Luis Figo
entgegengeflogen gekommen sind. Genau, also es gab deutlich heftigere Atmosphären, auch zwischen Barca und Real Madrid in den letzten Jahren. Aber du, dann geht's in die Pause, die der Schiedsrichter, der 30 Jahre alt ist, den verordnet, dann geht es irgendwie weiter und Real Madrid kriegt das Ding nicht zu, ist ein bisschen zu passiv und 90 plus 5 machen die eingewechselten Javi Galán mit einem Superpass auf Angel Correa und eben selbiger der Argentinier, dann das 1:1, das lange überprüft wird, letztendlich ganz gerechtes Ergebnis. Llorente fliegt noch nach Video-Assistant-Einsatz mit Rot, glattrot vom Platz und dann, ja, war klar, beide ungeschlagen weiterhin in dieser Saison, aber keiner springt so richtig ran an den FC Barcelona. Aber es war definitiv viel geboten in der zweiten Hälfte gestern im Derby Madrileño. Ja. Und viel geboten, du, da komme ich zur Premier League, denn was bitteschön ist los, erklärst du uns allen, mit Cole Palmer.
Oh, ja, wie lange hat er gebraucht? 10 Minuten gefühlt für den schnellsten Hattrick aller Zeiten und dann nochmal 20 Minuten hat er für den schnellsten Viererpack ever gebraucht. Ja, das ist
in krass. Einer ersten Hälfte, ne? Vier Tore in einer ersten Hälfte. Ja,
das gab es dann 4:2 zur Pause.
Durch einen
das
Spieler.
Ding ist auch so ausgegangen. Genau, also Brighton, Hürzeler, geiler Saisonstart, wilder Fußball. Da hat sie Cole Palmer jetzt mal richtig bezahlen lassen. Aber der Typ ist einfach echt, der ist so komplett. Also ich hatte bei ihm immer so ein bisschen die Sorge, als ich ihn bei City so langsam am Ranwachsen sehen oder auch mal spielen sehen, dachte ich mir, der hat jetzt nicht das Tempo für außen, hat der so die Torgefahr für ganz vorne, die hat er schon mal angedeutet, aber ich glaube, das hat auch keiner kommen sehen, dass der Typ letztes Jahr 20 Tore, dieses Jahr wieder natürlich auf dem allerbesten Weg dahin, dass der so eine Torgefahr entwickelt und im Endeffekt glaube ich aber trotzdem, er muss ins Zentrum des Spiels, er braucht den Ball an den Fuß, er ist ein begnadeter Zehner, aber er bringt so viel davon mit, das war halt immer das Problem, der Typ Zehner, Pep will einen anderen Typen Zehner, Pep hat ja auch Phil Foden regelmäßig nach draußen verbannt sozusagen und Leute wie Gündogan im Zentrum und De Bruyne spielen lassen, deswegen Cole Palmer weitergezogen, weiß ich auch nicht, wie Pep da heute drüber denkt, dass er ausgerechnet den abgegeben hat. Und der hat auf jede erdenkliche Art und Weise, Highlights findet er natürlich auch bei Sky, der hat die so bezahlen lassen, ganz souveräner Elfmeter, ein traumhafter Freistoß, ein Ding, wo er in den Strafraum mit und drin reinknallt, kurzes Eck, langes Eck. Ich glaube, das waren die vier Tore und das ist einfach, der Typ ist einfach eine absolute Vollmaschine und würde City vielleicht sogar gerade auch helfen, weil das ist, ich sag's jetzt mal so, ich erachte, die haben jetzt zweimal 1-1 gespielt. In dem Spiel gegen Arsenal, wo Rodri sich verletzt hat, das war 2-2, und jetzt haben sie 1-1 in Newcastle gespielt. Man könnte sagen, okay, es sind Arsenal und Newcastle. Ich war aber so, das war einer der wenigen Vorteile, dass ich am Samstag keine Konferenz hatte, dass ich mir das City-Spiel angucken konnte, Jan. Und ich erachte diesen Ausfall von Rodri, den halte ich für so dramatisch, dass ich glaube, das ist jetzt ein bisschen Overreaction, aber bewusst und auch ein Hot Take, aber es ist mein erster Eindruck. Und mal gucken, was im Winter passiert. Aber ich gucke mir diesen Kader an, ich gucke, wer da so am Start ist und ich sage jetzt erstmal, für mich ist City, ich weiß, das klingt krass, für mich ist City durch Rodris Ausfall vorerst raus aus dem Meisterschaftskampf.
Es gibt einen neuen Meister also in der Premier League. Ja. Von Schmiso habt ihr es hier an Ort und Stelle zuerst gehört.
Ich weiß, da könnten wir jetzt alle einen Vogel zeigen. Ich glaube, Arsenal ist jetzt einfach mal sowas von reif und Liverpool ist jetzt schon so viel reifer, als ich jemals gedacht hätte, wie schnell Slot seine Anpassungen, der hat das Gute von Klopp mitgenommen und ganz wunderbar seine Vorstellungen da reingekehrt. gegen die Wolves, das Spiel fand ich jetzt gar nicht so berauschend, weil Liverpool hätte das auch, habe ich so das Gefühl gehabt, sie hätten auch 4-1 gewinnen können, wenn sie nicht so ein bisschen wackelig vor allem offensiv so in der Konsequenz gewesen wären, aber es ist so ein Liverpool-Thema der letzten Jahre, was sich eigentlich immer durchzieht, aber ich sehe die beiden einfach echt sehr, sehr gut. Ich sehe Arsenal schon noch ein Stück stärker, das ist jetzt für mich der Meisterschaftsfavorit und ich habe ja am Anfang der Saison, wo man von Rodis Verletzung noch nicht wissen konnte, ich dachte, dieser Geist, das letzte Jahr wahrscheinlich mit Pep, ihm die 5. Meisterschaft schenken. Ich dachte, das würde City dann nochmal durchtragen. Ja, und sie haben mit Erling Haaland den Cheatcode und sie haben den geilen Kader. Ich sage trotzdem, es gibt den einen Mann. Und ich hätte immer gesagt, Pistole auf die Brust, Haaland raus oder Rodri raus, hätte ich gesagt, auf jeden Fall Haaland raus. Das kriegt der Pep mit seiner Grübelei schon irgendwie hin. Rodri raus. Also wenn es einen Trainer umbauen kann, dann kann es Pep Guardiola, aber so wie Rodri in den letzten Jahren waren, wie er sich auf ihn verlassen hat, kann nicht mal der das umbauen. Ich glaube, das wird ihnen auf Strecke zu viele Punkte kosten und die werden nicht Meister werden.
Ja, mal gucken, wie Jadon Sancho reagiert, wenn er Ende Mai 25 die Schale, na es ist keine Schale, den Meisterschaftspokal in England hochhält und dich daran erinnert, was du gesagt hast vor ein paar Wochen. Wie kann der da hinwechseln? Denn du, ich will jetzt Chelsea gar nicht zu sehr aufmachen, aber es geht mir um deine Meinung. Ey, aber der hat ein super Spiel gemacht, wenn ich das richtig gecheckt habe. Und Leute wie Nkunku, die da auch ewig nicht funktioniert haben, fangen doch plötzlich auch an, Fußball zu spielen. Und wenn also, du dann, braucht man so viel Fantasie mit Caicedo und Fernandes im Mittelfeld, dass dann also, irgendwie...
Jan, aber ich bremse dich ungern schon ein, aber der EFL Cup, der wird immer
im
Februar ausgespielt. Im Februar. Und das ist die einzige Trophäe, die Chelsea, wenn alles gut läuft dieses Jahr. Nein, sorry, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Also ich bin zu vielem bereit, aber dass du mir hier Chelsea in den Meisterschaftskampf reinsingst.
Ey, ja, guck auf die Zahlen, die haben 4 Spiele gewonnen, 1 Unentschieden und eine Niederlage. Die gab es, glaube ich, am ersten Spieltag gegen Manchester City. Also ich bin gespannt, was aus so einem Team, das eigentlich schon totgesagt war, weil alle ja nur noch darüber gesprochen haben, was sie mit den 7 Millionen Menschen machen, die sie verpflichtet haben.
Jan, aber so, du hast es eben schon gesagt, sie verlieren gegen City. Okay, sie schießen die Wolves 6-2 ab, die Wolves sind Tabellenletzter, jetzt auch alleine, dadurch, dass Everton gewonnen hat und sich da weggeschossen hat, die waren sozusagen Punkt-Tor gleich letzter mit den Wolves. Okay, sie haben gegen die Wolves als Parma das erste Mal ausgerastet ist in der Saison, haben sie 6-2 gewonnen. Dann haben sie ein krachendes 1-0 gegen Bournemouth geholt, nachdem sie gegen Crystal Palace 1-1 gespielt hatten. Okay, sie haben gegen West Ham 3-0 gewonnen, das ist nicht so schlecht. Und sie haben jetzt, weil Parma wiederhol gedreht hat, also im Positiven natürlich, haben sie 4-2, Moment, war eigentlich das... Ich glaube, hatte der nicht auch schon 4? Nee, dieses, nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle. Egal. Jan, gegen wen haben die gespielt? Die haben gegen letztes ein Jahr richtig gutes 4. Team gespielt und verloren. Also es war Madueke. Sorry, in dem Spiel war es Madueke, der die 3 Kisten gemacht hat gegen Wolves. Trotzdem, Chelsea, bei aller Liebe.
Ich ärgere dich nur positiv mit Sancho. Denn ich habe solche Lobeshymnen über den gehört und seinen Auftritt. Und ich meine, klar, Parma überstrahlt alles gerade in dem Spiel vom letzten Wochenende. Aber Sancho, 11er rausgeholt, Tore vorbereitet. Also, lass uns mal gucken, was da passiert. Die anderen mühen sich ja ab in der Champions League. Also, ich kann mir zumindest vorstellen, wo ich jetzt Chelsea auf der 4 sitzen sehe gerade.
Ja.
Mit trotzdem nur einer Niederlage, dass das nicht so schlecht wird wie in der vergangenen Spielzeit.
Exakt. Also, und da wäre ich schon, das käme ja jetzt auch nicht aus völlig heiterem Himmel. Ich hatte sie nicht auf einem Champions League Platz. Ich hatte ja die Spurs neben die 3, die jetzt auch da ganz oben stehen, hatte ich ja die Spurs dahinter. Die haben gestern ziemlich souverän ohne Son, ohne ihren besten Offensivmann und dann auch noch ohne Richarlison, seinen eigentlich natürlichsten Backup mit Timo Werner, sehr problemlos 3-0 gegen United, befeuert von der roten Karte. Bruno Fernandes, die war natürlich dämlich wie die Nacht dunkel, haben sie gewonnen. Also Tottenham sehe ich auch solide, aber ich wäre positiv überrascht. Bislang überrascht mich Chelsea positiv, da bin ich bei dir, aber nochmal, das muss man einordnen, gegen wen die so gespielt haben. Da werden noch andere Zeiten kommen. Gilt übrigens für Liverpool genauso. Liverpool hatte auch ein relativ dankbares Auftaktprogramm und jetzt kommen dann alle Brecher direkt hintereinander und dann wissen wir ein bisschen mehr, ob ich dann meine Aussage zu Man City schon wieder kassieren muss, aber die steht jetzt erstmal so im Raum und ich lasse sie auch gerne da stehen. No
Rodri,
no Party.
Okay. Abschließend, England, Schmizo, wo du uns diesen englischen Teppich so ausgerollt hast. Die Bayern am Mittwoch im Villa Park bei Aston Villa. Aktuell Tabellen Fünfter. Ich habe mir das Spiel angeguckt bei Ipswich Town, dem Aufsteiger. Die haben ihre Tore nicht wirklich bejubelt. Die Villains beim am Ende 2-2, dass sie sich dann auch völlig zu Recht noch fangen. Gerechtes Ergebnis gewesen. Ich habe so den Eindruck gehabt, die nehmen das nicht so ganz ernst und sind eigentlich in der Rübe schon längst bei den Bayern. Wird das, wo du Villa viel gesehen hast, auch in der letzten Saison, die ja die erste komplette unter Emery war und eine sehr erfolgreiche dann war auch mit dem Einzug in die Champions League, wird das ähnlich schwer, ähnlich anspruchsvoll für Bayern wie gegen Leverkusen?
Kann ich mir gerade schwer vorstellen, es sei denn genau diesen Spirit kriegt Aston Villa so hin. Ich finde nicht, dass die grandios in die Saison gestartet sind. Ich finde, das ist alles so Marke Arbeit, Sieg oder jetzt mal halt nur ein Unentschieden. Sie hatten ein richtig hartes Ding gegen Arsenal, da waren sie, ich hoffe, ich erinnere mich nicht falsch, aber ich glaube, da waren sie sogar relativ chancenlos. Das waren 0-2 und ich meine nicht, dass sie da... Ich meine nicht, dass das zufällig kam oder so, sondern da war Arsenal in meinem Kopf schon die kältere und klarere Mannschaft. Deswegen, das traue ich Aston Villa bei allem Jubel aus der letzten Saison. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass die auf Leverkusen-Level besonders defensiv spielen werden. Dass Ollie Watkins trotzdem den Bayern, weil sie dafür halt auch immer gut sind, zwei Dinger reinschädeln kann, das sehe ich schon eher. Aber das, ich kann... Oh, für mich, ich weiß nicht, wie geht's dir? Für mich gehört viel Fantasie dazu, dass die Bayern das nicht gewinnen, ist irgendwie gerade so mein eine. Oder nicht zumindest einen Punkt auswärts holen.
Bayern für mich auch 65-35 in der Favoritenrolle, sage ich jetzt nach den zwei, drei Spielen, die ich von Villa gesehen habe. Aber in der Champions League auf dem Kunstrasen von Bern haben sie es gut gemacht gegen den Schweizer Serienmeister, der sich aber auch unfassbar schwer tut in der eigenen Liga gerade. Aber das zeugt ja schon von einer gewissen... vom gesunden Selbstbewusstsein, dass wenn man nach Ewigkeit mal wieder Champions League spielt, man eben so startet in die Königsklasse, wie Villa das getan hat. Es sind geile Einzelspieler dabei. Als Mannschaft funktionieren sie gut, aber es wird genau die Next-Level-Prüfung auf ähnlichem Niveau wie Arsenal dann beispielsweise, was sie dann erwartet am Mittwochabend. Aber ja, ich bin gespannt auf den Villa-Park und auf all das, was da irgendwie kommt. Aber ja, also Bayern mit dem, was sie jetzt auch gegen Leverkusen gezeigt haben, definitiv ja auch für mich ein Team, das international, und das finde ich, ist dann auch so eine gute bayerische Erkenntnis, sage ich mal, aus diesem Leverkusen-Spiel gewesen, ein Team, dem du plötzlich wieder zutraust, und das war in der letzten Saison, auch in der vorletzten Jahr nicht immer zwingend so, gegen Top-Teams in Europa trotzdem das Team zu sein, das am Drücker ist und Spiele, ob des eigenen Willens, der eigenen Idee, der Umsetzung, der Konzentration, des Drucks, den man entfacht, gewinnen kann. Auch gegen Mannschaften dann, und nennen sie Manchester City, die vielleicht ein bisschen schwächer daherkommen oder gerade Probleme haben. Bayern ist für mich gerade ein Team, das, wenn die so weitermachen und sich das vor allen Dingen weiterentwickelt, definitiv ausnutzen kann, auch auf dem Niveau.
Du, dann sind wir doch schon beim, also das machst du Mittwochabend?
Genau.
Nicht, dass ich den Tag jetzt, das ist deine, was hast du sonst noch auf der Wochenuhr? Steht noch was weiteres an?
Nee.
Das ist voller Fokus auf die, du hast es gut, das Jan. Ich werde Mittwoch, ich schätze unter ähnlichem öffentlichen Fokus wie Bayern gegen Aston Villa, werde ich im Handballpokal Erlangen gegen Gummersbach begleiten.
Leckerbissen?
Da werden wir uns ein heißes Rennen liefern. Nein, Spaß. Ich freue mich sehr drauf, Gummersbach mal zu sehen in der Saison. Und Erlangen ist wieder reingetrahnt in diese Spielzeit. Aber egal, das hat im Fußball-Podcast nichts zu tun. Bremen gegen Freiburg. Schon wieder Freiburg. Und diesmal wird sich meine Vorbereitung sogar lohnen. Die ich dann
du fährst nach Bremen, ne?
Konferenz, du Saubeutel. Und dann am Sonntag habe ich Bengals gegen Ravens im Football wieder beim RTL. Das ist meine Woche.
Jan. Ich weiß gar nicht, ob ich am Wochenende was mache, aber ich gucke noch mal in den Dienstplan. Ich meine nein.
Würde ich dir empfehlen. Nicht, dass aber du wie ich irgendwo vermisst wirst.
Ich mach's wie du. Eine Götzi wird mir nicht anrufen und sagen, hey, da liegst du falsch. Ey. Da hast du das Glück, dass das bei dir aber geht.
Mein Lieber, schön war's. Muy ich wünsche dir eine geile Reise zu den Bayern. Das, da beneide ich dich ein bisschen drum. Das wird sicher ein ganz großer Spaß. Oder wird das eine Reise? Oder sorry, bin ich?
Das wird eine Reise, genauso wie, genau. Du fährst nach Erlangen. Ich nach Birmingham. Gut, kleiner Unterschied, du warst schon mal in Erlangen, genau. Ich war noch nie in Birmingham.
First time Birmingham für dich, sehr schön.
First time Birmingham, genau.
Genieß es. Super, ich danke euch fürs Zuhören. Und die berühmten letzten Worte gehören jetzt Jan Platte.
Also, jedem, der langweilig, jedem, ich muss ja kurz überlegen, wie hart ich es formulieren kann. Nein, also, sucht es euch aus, Mittwochabend. Entweder Villa gegen die Bayern oder aber, und ihr habt mein vollstes Verständnis, wenn ihr euch dafür entscheidet und für Schmiso entscheidet, Erlangen gegen Gummersbach. Also, ich muss meins machen, so, sonst würde ich auch ins Grübeln kommen.
Danke, mach's gut. Tschüss.
Adios.